Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm.
Ohne es zu ahnen und ohne es eigentlich geplant zu haben, ist aus den letzten Videos eine kleine Reihe geworden. Und diese kleine Reihe findet mit diesem Video ihren Abschluss. Ich habe vor Weihnachten begonnen, über das Thema mir Gedanken zu machen, die Medizin des neuen Bewusstseins. Danach habe ich mir Gedanken gemacht über die künstliche Intelligenz in der Medizin. Welche Rolle wird sie haben? Wird sie ein Fluch oder wird sie ein Segen sein? Im letzten Video haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht zum Thema Desinformation. Heute will ich einer weiteren Frage nachgehen, die mir immer wieder auch in der Praxis gestellt wird, nämlich die Frage, wie gehe ich persönlich, ich Markus Peters, mit den Belastungen der heutigen Zeit um? Woraus schöpfe ich meinen Mut und meine Zuversicht? Um dieses Thema soll es hier heute gehen. Wichtig ist eben, das Ganze wirklich in dem Kontext dessen zu sehen, was ich in den früheren Videos, die ich eben erwähnt habe, bereits dargestellt habe. Also von daher lade ich dich herzlich ein, dir auch diese Videos anzuschauen, sofern du sie noch nicht kennst, weil sie in gewisser Weise eine Herleitung sind dessen, was ich jetzt hier heute abschließend darstellen will. Also woraus schöpfe ich meinen Mut? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, eine sehr wichtige Frage, auch für mich. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Mir geht es in meinem Tun immer um das Thema körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Ja, und gerade auf der körperlichen Herzensgesundheit sehe ich sehr viel Leid und Elend, gerade auch in dieser Post-Corona-Zeit, in der Zeit nach der Corona-Impfung, nach der Corona-Infektion. Ja, da muss ich auch sagen, manchmal schwindet auch mir der Mut, manchmal schwindet auch mir die Zuversicht. Und trotzdem versuche ich mich da immer wieder herauszuarbeiten und wieder Perspektiven zu gewinnen. Und in diesem Video will ich dich mitnehmen auf diese Überlegungen, die sich mir da im Laufe der Zeit erschlossen haben. Wir haben zunächst einmal eine erste Ebene oder sozusagen, ja, das ist sozusagen die Grundlage überhaupt. Das sind die Phänomene, die wir im sozialen Leben beobachten. Da ist Corona jetzt 5 Jahre her, dass das Ganze begonnen hat. Da ist die unsägliche Impfung, die vor 4 Jahren begonnen hat. Da ist der Krieg in der Ukraine, der 2022 begonnen hat. Da ist die Inflation und vieles mehr. All diese Phänomene, sie haben zu unglaublichen sozialen Verwerfungen geführt. Und sie haben auch dazu geführt, über verschiedene Wege und Mechanismen zu einer tiefen Schwächung der Menschen. Die ganzen Immunschwächen, die wir heutzutage sehen, in Form von Infektanfälligkeit, Zunahme von Autoimmunerkrankungen und so weiter, sind im Grunde Folge von diesen ganzen sozialen Phänomenen, die wir zu beobachten haben. Ich könnte auch sagen, von dem ganzen sozialen Sprengstoff, der in unserer Gesellschaft drin steckt. Ja, wie damit jetzt umgehen? Und da will ich dich einladen zu einer ersten Metaebene. Was verbindet die einzelnen Phänomene miteinander? Das will ich nennen die erste Metaebene. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was brauche ich für Fähigkeiten, um diese erste Metaebene zu erreichen? Was ist also notwendig, um die erste Metaebene zu erklimmen? Da sind zunächst einmal unabdingbare Voraussetzungen, ist das umfassende Studium möglichst vieler verschiedener Informationen. Ich will das am Beispiel von Corona noch einmal deutlich machen, weil ich da natürlich berufsbedingt am tiefsten drin stecke. Dass ich eben nicht nur dem folge, was ARD und ZDF mir frei Haus liefern, das heißt nicht frei Haus, ich muss dafür ja bezahlen, zwangsweise, ja, obwohl ich das gar nicht sehen will. Dass ich nicht nur dabei stehen bleibe oder was Spiegel oder so oder welche Medien auch immer mir präsentieren, sondern dass ich auch andere Meinungen zu Wort kommen lasse, dass ich mir andere Dinge bewusst anhöre und sie bewusst aufsuche. Da war ja zum Beispiel ein berühmtes Interview von Milena Preradovic. Das war ganz zu Beginn der Corona-Zeit mit Wolfgang Wodak. Und Wolfgang Wodak, ehemaliger Leiter eines Gesundheitsamtes, Gesundheitspolitiker, Mitglied der SPD, ob er das immer noch ist, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln, keine Ahnung. Der aber damals die Schweinegrippe sehr bewusst miterlebt hat und der, meine ich, auch einen Untersuchungsausschuss damals auf EU-Ebene dazu mit veranlasst hat. Ein durchschlagendes Interview, was ja auch den Kanal von Milena Preradovic sofort durch die Decke hat gehen lassen. Es stimmte zu dem damaligen Zeitpunkt einfach das Thema. Die Zeit war genau richtig und die Person, die sie eingeladen hat, war auch der Volltreffer gewesen. Also es war, kam wirklich alles zusammen und dieses Interview schoss durch die Decke. Aber es waren auch andere Menschen, zum Beispiel Susharit Bhakti, der immer wieder deutlich gemacht hat, damals konnte er ja noch auf YouTube relativ frei reden, 2020, der immer wieder die Sache kritisch beleuchtet hat, aber auch Bodo Schiffmann, um nur einige wenige zu nennen. Das heißt, dass ich mich nicht nur auf die einseitige Berichterstattung fokussiere. Und darauf haben wir ja im letzten Video, wo ich über Desinformation gesprochen habe, sehr ausführlich gesprochen. Ich habe darüber gesprochen im letzten Video. Es wird einem nicht die ganze Geschichte erzählt. Und das will ich hier nochmal vertiefen, diesen Gedanken. Ja? Ja, es hat ja was Berechtigtes, ja, was in der Tagesschau beispielsweise lief. Aber es war eben bei weitem nicht die ganze Geschichte. Selbst die Särge von Bergamo mit diesen Militärautos stellt sich ja im Nachhinein betrachtet anders dar, als es uns in der Tagesschau suggeriert wurde. Das heißt, ich hinterfrage, ich informiere mich breit. Daniele Ganser spricht da immer vom Mediennavigator. Schau dir ein Video von ihm an oder tippe ein. Daniele Ganser, Mediennavigator, da wirst du mit Sicherheit sofort die Ausführungen von ihm zu diesem Thema finden. Also sich umfangreich informieren. Die Informationen kritisch analysieren. Sowohl das, was meinetwegen ein Herr Wodak sagt, was ein Herr Bhakti sagt, als auch das, was Christian Drosten gesagt hat oder Lothar Wieler. Alles kritisch analysieren und hinterfragen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger weiterer Schritt. Die vielen verschiedenen Informationen miteinander vergleichen und in Beziehung bringen zueinander. Das heißt zum Beispiel jetzt anhand der Corona-Krise. Aha, also so erging es mir auch persönlich. Ich habe 2020 noch nicht gewusst, was der tiefe Staat ist. Dann taucht dieser Begriff der tiefe Staat immer wieder auf. Und das erste Mal denke ich irgendwie, naja, scheint nicht so wichtig zu sein. Dann kommt es das zweite oder das dritte Mal wieder. Und zwar aus unterschiedlichen Quellen. Und dann frage ich mich, da lohnt es sich doch, sich damit einmal zu beschäftigen. Und das mal bewusst weiterzuverfolgen. Im Übrigen gehe ich ja auch so vor bei den ganzen modernen Phänomenen in der Praxis. Ja, wir sehen ja Krankheitsbilder, die stehen in keinem Lehrbuch drin. Ja, und auch hier gilt es über Vergleichen, über Analysieren, über Nachdenken, über Reflektieren dessen, was ich beobachte, Muster zu erkennen. Es geht immer wieder im Leben darum, Muster zu erkennen. Gibt es Wiederholungen? Gibt es Dinge, die sich immer wiederholen, wo ich erkennen kann, aha, da scheint offensichtlich ein roter Faden da drin zu stecken. Und dann stelle ich fest, aha, da ist von einem tiefen Staat die Rede. Und dann auf einmal wird mir etwas deutlich. Ich habe ja viele Jahre, Jahrzehnte hinweg in meinem Leben ja sehr intensiv mich mit Anthroposophie auseinandergesetzt. Und ich habe mich immer so gewundert darüber, weshalb Steiner in so vielen, vielen Vorträgen über die sogenannten Geheimbünde spricht. Und darüber spricht, wie diese Geheimbünde die Welt im Hintergrund steuern. Ich sage ganz klipp und klar, das habe ich in den 90er und 0er Jahren, ja und eigentlich auch in den 10er Jahren, noch gar nicht so wirklich verstanden. Es hat mich auch nicht interessiert, muss ich auch ganz klar zugeben. Ja, ich habe das dann in den 10er Jahren so ein bisschen so peripher wahrgenommen und gedacht, naja, okay, da scheint ja irgendwie was dran zu sein, das scheint ja wohl wichtig zu sein, aber welche Brisanz dahinter steckt, Das habe ich damals noch nicht verstanden. Das habe ich erst seit 2020 verstanden. Ja, und jetzt verstehe ich auch, rückblickend gesehen, weshalb Rudolf Steiner immer wieder, egal zu welchem Thema er spricht, immer wieder einleitend in einem Vortrag zunächst einmal über die Geheimbünde spricht. Okay, jetzt ist natürlich die nächste Frage, sind die Geheimbünde und der tiefe Staat, hat das was miteinander zu tun? Und über das Vergleichen, über das Analysieren, über das kritische Hinterfragen komme ich dann zu dem Ergebnis, oh ja, es ist das, wovon bereits Rudolf Steiner gesprochen hat. Und dann stelle ich ein Muster fest. Ich beobachte und stelle fest, aha, die Menschen werden geteilt in Menschen, die Corona, vor Corona Angst haben und die Corona-Leugner. Wobei ich ganz klar sagen will, auch hier nochmal in aller Öffentlichkeit, ich bin kein Corona-Leugner. Corona gibt es, jawohl. Damit habe ich große Probleme in der Praxis. Aber ich kann akzeptieren, wenn Leute sagen, Corona gibt es eigentlich gar nicht. Ja, das kann sein. Das ist deren Meinung. Die kann ich so stehen lassen. Aber es war deutlich geworden, 2020, wir werden gespalten. Dann 2021, wir werden gespalten in die Geimpften und die Ungeimpften. Dann 2022, wir werden gespalten in die Kriegsbefürworter. Wir müssen Waffen liefern an die Ukraine und diejenigen, die sagen, naja, wir müssen aber auch mit Putin reden. Ja, wir sehen also jetzt hier, also einmal die Spaltung in Corona-Leuten, die vor Corona Angst haben, Corona-Leugner, Geimpfte, Ungeimpfte, Kriegsbefürworter, Verhandlungsbefürworter. Damit haben wir jetzt schon ein relativ kleinteiliges Puzzle. Und es lässt sich ja immer weiter fortsetzen in die Menschen, die die gebührenfinanzierten Medien toll finden und in diejenigen, die sie ablehnen. Ja, und es ist ja auch frappant dann zu beobachten, okay, bei dem Thema Corona beispielsweise war ich mit einem Menschen einer Meinung. Bei dem Thema, was ist zu tun bezüglich Putin und Ukraine, sind wir dann vielleicht nicht mehr einer Meinung, ja? Und dann merken wir, aha, wieso wirklich ein Spaltpilz, so will ich das wirklich mal sagen, ein Spaltpilz sich in der Gesellschaft immer breiter macht. Und wenn ich das durchschaue, also Mediennavigator, verschiedene Quellen mir heranziehe, es vergleiche, ich nach Mustern suche und ich dann zum Beispiel verstehe, aha, es geht darum, dass wir gespalten werden. Dann habe ich etwas erreicht, was ich mal nennen will. Es ist die erste Metaebene. Es ist die Agenda, die hinter den Phänomenen steht. Und es ist die Agenda, die eben zum Beispiel im World Economic Forum dargelegt wird, und das inzwischen ist das Spiel ja klar, im WEF-Treffen im Februar, dort wird gesagt, was auf die Agenda kommt für das laufende Jahr. Darüber habe ich ja im letzten Video gesprochen. WEF wird im Februar gesagt, Desinformation ist das größte Problem, was wir haben. Digital Service Act ist dann die Konsequenz daraus, das noch weitere Zensieren von Plattformen. Und dann merke ich, aha, dahinter gibt es also eine Agenda, wovon wiederum der WEF sozusagen eine erste äußere Ebene ist. Und mit Sicherheit gibt es da noch tiefere Schichten, in die ich eintauchen kann. Dann komme ich zum Beispiel zu der Erkenntnis, aha, okay, der Ukraine-Krieg, da geht es zunächst einmal um Geopolitik, da geht es um eine Last aus dem Kalten Krieg. Aber vielleicht gibt es da ja auch noch Phänomene, die da dahinter stehen. Meinetwegen Rohstoffe oder irgendwelche verbrecherischen Aktivitäten. Das will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Es ist auch ein Thema, wo ich ganz klar sage, da stoße ich immer wieder in solche grauenhaften Zusammenhänge hinein. Aber auch hier wieder muss ich sagen, aus vielen verschiedenen Quellen. Und es wiederholt sich. Und inzwischen lerne ich ja auch Menschen kennen in der Praxis, die mir persönlich davon erzählen. Und so formt sich allmählich ein Bild. Aber das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, weil es einfach ganz, ganz übel ist. Im Übrigen will ich auch an dieser Stelle sagen, dass ich auch in der Praxis sehr, sehr viel erfahre. Ich habe ja vielfach sehr interessante Patienten, die zu mir kommen, die viel erlebt haben in ihrem Leben, die auch sehr kritisch sind. und die mir dann im Rahmen der Anamnese die erstaunlichsten Dinge erzählen. Darüber zum Beispiel, dass das Gebäude zum Herstellen der Impfung bereits in den 10er Jahren geplant worden ist von BioNTech. Oder aber, dass Krankenkassen dazu dienen, im Hintergrund Geldwäsche zu betreiben. Leider ist es so, dass all diese Menschen, und ich werde dazu jetzt auch nicht mehr sagen, dass all diese Menschen nicht bereit sind, mit mir vor der Kamera öffentlich darüber zu reden. Weil es schlussendlich auch da Verbrechen deutlich werden, in dem, was mir dort von vertrauenswürdigen Menschen berichtet wird, was einem wirklich oder was mir wirklich das Blut in den Adern gefrieren lässt über das, was ich dort berichtet bekomme. Nun gut, ich weiß diese Dinge, ich kann darüber nicht mehr sagen als das, was ich hier gesagt habe. Ansonsten werde ich dazu schweigen. Aber das ist natürlich ein Vorteil auch, den mein Beruf mit sich bringt, dass ich einfach auch viel höre und auch da werden mir Dinge zugetragen, wo ich dann beim ersten Mal irgendwie denke, so, ey, kann das sein? Ja, was mir da erzählt wird, da binden mir doch gerade einen Bären auf, ja. Und dann höre ich aber ein paar Monate später oder vielleicht sogar auch ein paar Tage später von jemandem ganz anderes und ich weiß, die stehen nicht in Kontakt miteinander. Der erzählt mir was sehr Ähnliches. Es kommt ein ähnliches Muster zutage. Und dann sage ich mir, okay, ich bekomme das Gleiche nochmal wieder erzählt. Dann scheint da ja doch etwas, eine Wahrheit mit dran zu sein. Ja, also insofern sich wirklich kritisch informieren, hinterfragen und so weiter. Dann komme ich auf die erste Metaebene. Ist die Frage, was ist notwendig, um die zweite Metaebene zu erreichen? Und die zweite Metaebene ist jetzt sozusagen schon eine Ebene, wo es darum geht, die ja in eine mehr spirituelle Ebene hineinzukommen. Dazu ist zunächst einmal sehr, sehr hilfreich, wenn ich ein Geschichtsbewusstsein habe. Wenn ich weiß, was sich in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden abgespielt hat auf der Erde, das muss nicht im Detail sein. Und dafür ist es auch nicht notwendig, überhaupt nicht notwendig, irgendwelche Geschichtszahlen auswendig zu lernen. Ja, aber beispielsweise einfach darum zu wissen, aha, das Deutsche Reich wurde ja vom Reichskanzler Bismarck ins Leben gerufen und das geschah in Versailles, was natürlich eine tiefe Demütigung war für die Franzosen, ja, dass in ihrem heiligen Versailles das Deutsche Reich begründet wurde. Nur mal ein Beispiel. Das halte ich für einen großen Sündenfall der Geschichte, der deutsch-französischen Geschichte von Bismarck, den ich ansonsten von seiner Politik her auch in weiten Teilen sehr schätze. Aber das halte ich für einen ganz großen Fehler. Um solche Dinge zu wissen, um zu verstehen, aha, wie war das eigentlich damals mit der Reformation? Und wie ist dann aus der Reformation heraus dann der Dreißigjährige Krieg entstanden? Wie ist der Dreißigjährige Krieg beendet worden? Welche Notwendigkeiten bestanden da? Oder beispielsweise die Verbindungen zwischen Deutschland und Russland. Das war ja eine russische Zarin. Ich komme gerade nicht auf deren Namen. Mit deren Leben habe ich mich mal vor ein paar Jahren intensiver beschäftigt. Eine adelige Frau hier aus der preußischen Gegend, die dann nach Russland eingeheiratet hat und dann dort eine große Zarin geworden ist. Und wenn ich dann eben auch verstehe, aha, diese auf der einen Seite diese enge Verbindung, die immer wieder da war zwischen Deutschland und Russland, und auf der anderen Seite lerne ich dann, über verschiedene Quellen wird das immer wieder berichtet. Bei Daniele Ganser zum Beispiel kann man das lernen, aber auch bei Heiko Schrang beispielsweise, bei Patrick Barb. Immer wieder geht es in solchen Interviews, die man hören kann, auf YouTube geht es darum, dass es eine Doktrin gibt aus den USA, die meine ich schon über 100 Jahre alt ist, nämlich, dass es eine wichtige Aufgabe ist der USA, dafür zu sorgen, dass Deutschland und Russland nicht zusammenarbeiten. Und dann beginne ich auf einmal, wenn ich diese Doktrin im Hintergrund habe, beginne ich auf einmal, die Geschichte anders zu verstehen. Dann verstehe ich auf einmal, aha, okay, wie war das damals? Damals, also 1900, also da Erster Weltkrieg, da ist Lenin in einem verblombten Zug durch das Deutsche Reich nach Russland gebracht worden, um die russische Revolution anzuzetteln und damit den Sowjetkommunismus zu begründen. Aha. Also kann es sein, dass das jetzt zum dritten Mal ist, dass Deutschland und Russland gegeneinander aufgehetzt wird? Also über diese Dinge nachzudenken im historischen Bewusstsein, das ist sozusagen der nächste wichtige Schritt. Und dann komme ich aber noch an einen weiteren Punkt heran, der auch notwendig ist, um diese zweite Metaebene zu erreichen. Das ist die Frage einer Selbsterkenntnis. Das ist die Frage, wer bin ich wirklich? Ja, wer bin ich wirklich? Also ich als individueller Mensch. Das ist die Frage, Mensch, erkenne dich selbst. Ja, und im Lichte dieser Selbsterkenntnis fängt dann an, die zweite Metaebene an, interessant zu werden, und sie erschließt sich einem. Und so kann ich dann sagen, okay, die zweite Metaebene, da geht es zum Beispiel, möglicherweise, habe das hier nicht als feste Behauptung in den Raum gestellt, sondern es ist eine Hypothese von mir. Auf dieser zweiten Metaebene könnte es darum gehen, dass wir lernen, dass wir als Individuum lernen, eine freie Entscheidung zu treffen. Eine freie Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, wie positioniere ich mich zu Corona? Wie positioniere ich mich zum Ukraine-Krieg? Wie positioniere ich mich zum Klimawandel? Es ist immer die Entscheidung des Einzelnen hier gefragt, ja. Eben über diese Prozesse, die ich eben geschildert habe, mit sich informieren, analysieren, hinterfragen und so weiter, Geschichtsbewusstsein haben. Aber all das führt dann dazu, dass ich am Ende dieses Prozesses eine freie Entscheidung treffen kann. Und da will ich an dieser Stelle auf meinen geliebten Faust zu sprechen kommen. Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Ja, wo dieser Satz kommt von Mephisto, da fragt Faust Mephisto, sag mal, wer bist du? Und dann sagt Mephisto, ich bin der Geist, der stets das Böse will und doch das Gute schafft. Also da wird sozusagen eine Vielgestaltigkeit dieser Figur des Mephistos deutlich. Und wir können ja auch, das ist sozusagen eine Interpretationsmöglichkeit, zu sagen, okay, Faust und Mephisto sind eigentlich eine Person. Es sind sozusagen zwei Seelen wohnen, ach, in seiner Brust. Ja, da ist zum einen der Faust, der strebt, um zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da ist auf der anderen Seite der Mephisto, der auch Witz und Lug und Trug im Sinn hat und ja auch Schabernack machen will, aber auch ja auch Böses erschaffen will. Und diese Entscheidung, die hier immer wieder auch dann getroffen werden muss von Faust, das könnte sozusagen ein Beispiel sein für diese zweite Metaebene. Gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, was ist notwendig, um eine dritte Metaebene zu erreichen? Also, wir haben die Ebene der Phänomene. Was passiert alles im sozialen Leben? Wir haben die erste Metaebene. Die erste Metaebene war, okay, es gibt Mächte, die dahinterstehen und das Ganze steuern. Ein Ziel ist offensichtlich die Spaltung. Wir haben die zweite Ebene. Das ist sozusagen diese Ebene der freien Entscheidung. Wofür entscheide ich mich? Für die Angst oder für die Liebe. Und jetzt ist die dritte Metaebene. Und jetzt ist die Frage, okay, was braucht es, um die dritte Metaebene zu erreichen? Dafür braucht es in allerwesentlichsten Punkt einen geistigen, spirituellen Schulungsweg. Ohne einen geistigen, spirituellen Schulungsweg werde ich hier die dritte Metaebene nicht erreichen. Und das ist zum Beispiel in dem ersten Schritt das Studium von alten Meisterinnen und Meister. Mit alt meine ich nicht, dass sie alt sein müssen. Ja, also ein Meister ist zum Beispiel auch Robert Kaiser, Robin Kaiser, mit seinem Kanal, mit seinen vielen Veröffentlichungen, mit seinen Büchern und so weiter. Ja, und der ist ja Anfang 30. Ich meine das nicht im Sinne von alt des Personalausweises, sondern ich meine es im Sinne von einer alten Seele, also von einem geistigen Wesen, von einer Person. Im Übrigen, ich mag das Wort Person sehr gerne, weil Person bedeutet per sonare hindurchtönen, eine Person und eine reife, eine alte Person ist ein Mensch, ist eine Person, wo eben das umfassende Wissen, die umfassende Weisheit hindurch tönen kann. Und solche Meister sind zum Beispiel Robin Kaiser in der Gegenwart, Rudolf Steiner, Thich Nhat Hanh, Thomas Young, Hildegard von Bingen, Maria Magdalena. All das sind Meisterinnen und Meister, die ein Werk hinterlassen haben, und dieses Werk kann ich studieren. Im Übrigen, auch in meinem Buch Herzgesundheit, Hormone und Hingabe gehe ich im Nachwort darauf ein, wie ich selbst durch das Studium von alten Meistern, und zwar da speziell von den hermetischen Gesetzen, ich auch einen Großteil der Inhalte dieses Buches hergeleitet habe. Also das Studium der alten Meister ist sozusagen ein wesentlicher erster Pfeiler. Ein zweiter Pfeiler ist ein meditatives Leben. Das heißt, ein Leben der Besinnung, der Einkehr, der Stille, in welcher Form auch immer. Und da ist ja auch das Tröstliche, für mich das Tröstliche immer wieder gewesen, auch in meinem Leben, dass Rudolf Steiner davon spricht in seinem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten«, dass es um 5 Minuten am Tag geht. Um 5 Minuten, denen ich mich diesem Thema widme, dass diese schon bereits den großen Unterschied ausmachen. Und Meditation bedeutet nicht jetzt unbedingt, dass ich da jetzt irgendwie in die Erleuchtung hineinkommen muss, sondern Meditation bedeutet, dass ich versuche, mich zurückzuziehen aus der äußeren Welt und dass ich versuche, mich zu fokussieren, schlussendlich auf meine Herzensebene. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Und dann gibt es übersinnliche Erfahrungen. Die kann ich mir erarbeiten, zum Beispiel über einen meditativen Schulungsweg. Ich kann sie aber auch geschenkt bekommen, sozusagen als Gnade, meinetwegen im Namen von Nahtodeserlebnissen. Ich habe darüber ja in früheren Videos gesprochen. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen. Mein eigenes Nahtoderlebnis während meiner Herzklappen-OP 2019. Dieses Nahtoderlebnis 2019 war für mich essentiell wichtig gewesen, um in den letzten 5 Jahren nicht wahnsinnig zu werden. Das nur am Rande. Und es geht aber auch jetzt hier wieder darum, noch tiefer in die Selbsterkenntnis hineinzukommen, und zwar in die Frage, was ist der Ruf meiner Seele? Ich will jetzt hier nicht in eine Diskussion hineinkommen, was ist Seele, was ist Geist, was ist Ich-Organisation und so weiter. Ja. Da herrscht eine ziemliche Begriffsverwirrung, auch in der spirituellen Szene. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Ja, sozusagen, ich meine jetzt hier mit Seele das, was unvergänglich ist. Das, was auch zusammenhängt mit meinem Karma. Was ist der Ruf meines Karmas hier auf der Erde? Und das ist ja ein Thema, das wir immer wieder auch in meinen Herzmeditationsseminaren oder meinen Herzworkshops bearbeiten. Zum Beispiel auch in dem Workshop »Erschaffe deinen Herzheilraum«. Auch in diesem Seminarkontext, erschaffe deinen Heilraum, geht es darum, diesen Ruf der Seele zu erspüren und zu dem Kontakt aufzunehmen. Und das Interessante ist, und das kann ich jetzt hier so sagen, aber wichtig ist, es zu erleben. Das ist was ganz anderes, als wenn ich es hier nur benenne. Es ist eigentlich immer das Gleiche oder es geht in eine ähnliche Richtung, was der Ruf der Seele, was der Ruf des Karmas ist. Und da sind wir eben an dieser dritten Metaebene. Und diese dritte Metaebene bedeutet, alles ist eins, alles ist Liebe. Das bedeutet also schlussendlich, ein Einheitsbewusstsein zu haben, zu leben, zu erleben, dass ich erkenne, dass ich in meinem Herzen eins bin. Ich habe das in meinem Buch Herzgesundheit, Hormone und Hingabe. Dort beschreibe ich das Ganze so, dass ich sage, ja, ich beziehe mich dort auf den Satz von Meister Eckhart, Gott ist in mir, ich bin in Gott. Ich erweitere diesen Satz und sage, in meinem Herzen ist Gott. Ich bin in meinem Herzen in Gott. Ja, oder aber, auch das zitiere ich in dem Buch, der Satz von Rumi: Ich suchte ihn zu finden. Ich will es dir gerade im Original vorlesen. Ich versuchte ihn zu finden am Kreuz der Christen, aber er war nicht dort. Ich ging zu den Tempeln der Hindus und zu den alten Pagoden, aber ich konnte nirgendwo eine Spur von ihm finden. Ich suchte ihn in den Bergen und Tälern, aber weder in der Höhe noch in der Tiefe sah ich mich imstande, ihn zu finden. Ich ging zur Kaaba in Mekka, aber dort war er auch nicht. Ich befragte die Gelehrten und Philosophen, aber er war jenseits ihres Verstehens. Ich prüfte mein Herz, und dort verweilte er, als ich ihn sah. Er ist nirgends sonst zu finden. Das ist sozusagen vom Mystiker Rumi quasi eine Beschreibung dieser Gottesbegegnung im eigenen Herzen. Wie gesagt, darüber schreibe ich eben auch in meinem neuesten dritten Buch. Also das sind diese drei Metaebenen. Und ja, wenn ich auf der Ebene der Phänomene bin, dann bin ich oft auch, wenn ich nur da stehen bleibe, bin ich niedergeschlagen, bin ich traurig, bin ich auch zuweilen auch verzweifelt und frage mich, oh Gott, wo soll das Ganze hinführen? Aber wenn ich mich diesen erste, zweite und dritte Metaebene, wenn ich mir die wieder vor die Seele stelle, dann komme ich auch wieder in die Zuversicht hinein. Ich will das jetzt noch einmal verknüpfen mit den Emotionen nach David Hawkins. Und also das sind ja sozusagen, also was er beschrieben hat, auch darauf gehe ich in meinem Herzen, meinem neuen Herzbuch ausführlicher ein. Er beschreibt ja verschiedene Seelenzustände, und zwar einmal Seelenzustände mit einer tief schwingenden Energie und einmal welche mit einer hochschwingenden Energie. Und wie ich über diese Dinge nachgedacht habe, auch für dieses YouTube-Video, ist mir klar geworden, dass das im Grunde genau dieser Weg ist, den David Hawkins beschreibt. Auf der Ebene der Phänomene, Corona, Krieg, Inflation und so weiter, da geht es um Scham. Schämst du dich nicht, dass du nicht geimpft bist? Ja. Wie hieß das noch in der Tagesschau? Ja, Dank an all die Ungeimpften. Deswegen werden wir jetzt den nächsten Lockdown-Winter haben. Das soll Scham hervorrufen, Schuldgefühle. Ja, aber natürlich auch Angst. Angst vor dem Coronavirus, Angst vor dem Tod, Angst vor der Trennung. Das ist die Phänomenologie, das ist die Klaviatur, auf der die Politik und die Medien, aber auch die vermeintliche sich einig seiende Wissenschaft hervorragend spielt auf dieser Klaviatur. Das habe ich ja zum Teil eben auch gerade, was diese Klaviatur angeht, in meinem letzten Video ausführlich dargelegt. Scham, Schuld, Angst. Erste Metaebene. Wenn ich dann sehe, aha, da gibt es eben diese Geheimbünde, es gibt den tiefen Staat und so weiter, dann bedarf es des Mutes. Es bedarf des Mutes, das zu sehen, das anzuerkennen, davor nicht wegzulaufen, davor nicht die Augen zu verschließen. Und ich sage ja auch selbst, dass ich auch da nicht immer den Mut habe. Ich habe das ja angedeutet über die schlimmen Verbrechen, die es auch gibt im Rahmen von Pädophilie und so weiter. Digi zum Beispiel ist da so ein Stichwort, Epstein. Also es bedarf Mut, diese erste Metaebene zu betreten, und es bedarf der inneren seelischen Neutralität, es anzuschauen, ja. Daniele Ganser spricht gerne dann davon, dass er sagt, ja, ich trete wie hinter den Wasserfall und beobachte, wie das Wasser herunterfällt, ja. Und ich beobachte einfach nur neutral. Das ist die erste Metaebene, die seelische Qualität der ersten Metaebene. Die seelische Qualität der zweiten Metaebene ist die Akzeptanz. Ich akzeptiere, dass das so ist. Ja, es ist so. Ja, Mephisto gehört zur Welt dazu. Ja, das Böse ist mit ein Teil dieser Welt. Aber die Frage ist die, wozu? Was ist der Sinn dahinter? Welche seelische Qualität folgt dann? Und zwar auf der dritten Metaebene. Und das sind die seelischen Qualitäten von Liebe, Freude und Erleuchtung. Und es ist schlussendlich jetzt hier dann das Einheitsbewusstsein, was hier eine Rolle spielt. Und so sind wir jetzt einen Weg gegangen vom Verstand ins allumfassende Herzbewusstsein. Vom Verstand, der trennt, der analysiert, der auseinanderfummelt die einzelnen Phänomene hin zu einem allumfassenden Bewusstsein, zum Einheitsbewusstsein, dass ich sagen kann, ja, all das bin ich auch. Im Übrigen auch ein Aspekt, den ich in meinem dritten Herzbuch beschreibe. All das bin ich auch. Und dieses allumfassende Einheitsbewusstsein aus dieser göttlichen Ebene heraus, dann bin ich drin in einer tiefen Liebe, die alles umfasst und alles erleuchtet. Und dann komme ich eben zu der Erkenntnis, alles ist eins. Und die Spaltung, die wir erleben, diese Spaltung ist schlussendlich eine Illusion. Aber selbstverständlich ist es eine schmerzhafte Illusion. Und es ist die Aufgabe jetzt auch für dieses neue Jahr, für 2025, diesen Weg entschlossen weiterzugehen, aus der Spaltung heraus, über diese verschiedenen Schritte schlussendlich bis in die Ebene der Liebe hinein. Und da freue ich mich über jeden Menschen, der diesen Weg mitgehen will. Ich behaupte keineswegs, dass ich ein Meister bin auf diesem Weg. Ich versuche ihn zu gehen und ich freue mich, wenn auch du mit dabei bist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein, ja, am Ende des Tages gutes und fruchtbares Jahr 2025. In diesem Sinne alles Liebe und Gute, dein Markus Peters, dein Herzerklärer.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie Der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und Der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.